vornehmste Pflicht von Unternehmen ist zunächst einmal Profit zu machen und Geld zu verdienen, um eben Arbeitsplätze zu sichern oder zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. Ich glaube, wir müssen den ganzen Wirtschaftsprozess in vielen Bereichen entideologisieren und sagen, was ist denn nun Wirtschaft im Kern? Im Kern ist Wirtschaft produzieren, Mehrwert schaffen und dadurch Arbeitsplätze herstellen. Und das ist, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten, diese Kernbotschaft auch von Ludwig Erhard, zu sehr in den Hintergrund getreten.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Herzlich willkommen zum Jahresrückblick 2025. Es war ein Jahr des Trotzdems, wie ich finde. Trotz wirtschaftlicher Stagnation, politischer Hängepartien und viel Transformationsdruck haben die meisten Unternehmen sehr pragmatisch gehandelt und die Frage, wie wächst man in stagnierenden Märkten, positiv für sich beantwortet. Das ist aller Ehren wert. Also es war sicherlich kein Jahr der Schönwetterkapitän. Es war ein Jahr mit hohem Transformationsdruck, aber eben auch unter schwierigen Voraussetzungen, inklusive Zölle, inklusive neuer Technologien, die auf einen einbrechen und sich gefühlt Quartal für Quartal fundamental weiterentwickeln und verändern und natürlich weiterhin auch hoher Kosten. All das bei einer politischen Lage, neue Regierung gewählt Anfang des Jahres, viele Versprechen im Wahlkampf, viel Optimismus bei Schwarz-Rot von Seiten der Unternehmen und dann gab es gerade am Ende des Jahres doch auch viel Enttäuschung und auch viel Ärger. Darauf werden wir natürlich auch zu sprechen kommen. Und mit wir meine ich meinen Kollegen Ansgar Graf, Herausgeber von The European. Ansgar, ich grüße dich. Hallo.
Hallo Thorsten, guten Tag.
Ja, wie gehst du aus diesem Jahr raus? Wie haben sich die letzten 12 Monate angefühlt für dich?
Ja, da war natürlich viel Wandel. Das betrifft die politische Ebene, wo wir eine neue Regierung bekommen haben und noch nicht so ganz happy sind mit dem, was als Ergebnis davon kommt. Für mich persönlich, ich habe das Jahr 2025 in Singapur mit meiner Familie begonnen. Da war ich 4 Jahre tätig. Inzwischen bin ich am Tegernsee und arbeite dort bei der Weimar Media Group. Die Tochter hat zu Beginn des Jahres, war sie noch Schülerin, hat ihren IB in Singapur gemacht, ist jetzt Studentin in Passau. Also von daher, ich denke, mit diesen vielen Dingen, die sich im persönlichen Leben verändern, verändert man sich auch immer selbst ein wenig. Wobei in einem Punkt würde ich mal sagen, bleibe ich unverändert. Ich bin eigentlich immer Optimist und obwohl nicht alles in der großen Politik und in der Makroökonomie dazu einlädt, bin ich das auch jetzt zum Ende des Jahres noch.
Das finde ich gut, das schätze ich auch so an dir. Gilt aber nicht für alle Unternehmerinnen und Unternehmer gerade, finde ich. Also viele sind in das Jahr reingegangen mit der neuen Regierung. Die Wahl war ja ziemlich am Anfang, Wahlkampf inklusive. Und ich kann mich auch erinnern, wie ich im Frühjahr in Berlin war, auf diesen typischen Lobbyveranstaltungen, diese großen Empfänge da. Und da war großer Optimismus. Ein bisschen weniger geworden, ne? Was jetzt die Schwarz-Rot angeht.
Absolut, ja. Es gibt ja auch diese zirkulierenden Zahlen, dass 2026 das Jahr der Rekordinsolvenzen werden könnte. Das heißt, es gibt aus meiner Sicht einige Schritte der Politik in die richtige Richtung, aber sie kommen auch aus meiner Sicht viel zu spät und sind viel zu langsam, sind viel zu kleinmütig. Das ist bei einer Koalitionsregierung nicht immer zu ändern, aber ich wünschte mir, dass der Teil der Regierung, der auf Reformen setzt und das wirklich vorantreiben will, dann noch etwas energischer und etwas lauter wird und versucht, die Dinge zu beschleunigen. Es gibt, würde ich sagen, Fortschritte, aber sie sind wirklich im Moment noch zu klein.
Ja, ist auch interessant, wie das so kommentiert wird. Ne? Die Umfragen sind großer Blues. Gut, den machen jetzt auch auf Beratungsunternehmen und so, die leben von schlechten Umfragewerten, das hilft denen, dann sehen die auch manchmal so aus. Aber dann hast du auch selbst ein Spiegel, der neulich, glaube ich, kommentierte, also eigentlich wird die Regierung von den Unternehmerinnen und Unternehmern auch zu schlecht gemacht. Ne? Vielleicht haben sie auch zu hohe Ansprüche in die Geschwindigkeit auch. Ein bisschen schwierig, das zu bewerten, oder?
Ja, ich glaube, wenn Unternehmen wirklich mit dem Gedanken spielen oder diesen Gedanken sogar in die Tat umsetzen, ins Ausland zu gehen oder Stellen deutlich zu reduzieren, dann kann man nicht sagen, dass die in irgendeiner Form zu wehleidig sind und die sollen sich mal nicht so anstellen, wie das so in dem eben zitierten Kommentar so ein bisschen anklang. Dann muss die Politik das einfach ernst nehmen und muss schon handeln, nicht? Und darum, glaube ich, ist da die Bringeschuld wirklich bei der Politik und nicht bei der Wirtschaft in dem Sinne, dass sie sich einfach mal ein bisschen gedulden und nicht so klagen sollte.
Also wir hatten ja jetzt auch noch zum Ende des Jahres, wie ich finde, zwei echte Kracher, was die Stimmung und das Verhältnis zwischen Politik und Unternehmen angeht. Das eine war Frau Ostermann mit dem Verband Die Familienunternehmer. Ich glaube, die meisten haben es mitgekriegt, da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, rund um den Umgang mit der AfD. Wie hast du das wahrgenommen und hast du auch eine Meinung dazu vielleicht?
Naja, ich glaube schon, dass sich Wirtschaftsunternehmen insbesondere sprechbereit in möglichst viele Richtungen halten sollen. Darum fand ich den Kasus, dass es ja nur darum geht, auch mit der AfD zu sprechen, nicht skandalös. Ich glaube, das gehört in einer parlamentarischen Demokratie dazu, wenn es um parlamentarisch verfasste und dann sogar inzwischen laut Umfragen sehr starke Parteien geht. Dass das vielleicht von der Darstellung nicht ganz geschickt gehandelt wurde, das sagt ja Frau Ostermann inzwischen selbst. Also da hätte man sicherlich besser agieren können. Aber grundsätzlich ist der Skandal aus meiner Sicht etwas arg aufgeblasen worden.
Ja, das ist also ein großes, gutes Beispiel war so DM, ne? Christoph Werner, war bei Lanz dann auch mit Raul Rossmann zusammen, die auf ihre Art und Weise jeweils da ordentlich was abgekriegt haben, auch von Kundinnen und Kunden. Und das geht über soziale Netzwerke ja sofort eskalierend zugange. Er kam direkt von diesem Lanz-Interview zu uns ins Interview bei Markt und Mittelstand und haben über andere Themen auch gesprochen und war dann schon wieder sehr aufgeräumt, aber jetzt auch im Handelsblatt neulich nochmal im Interview, die gehen dann auch schon wirklich raus und erklären das dann im Nachhinein und wollen nicht Social Media die Oberhand belassen, ne? Ist ja auch mal was.
Ja, wobei es gibt ja eindeutige Umfragen, die sagen, dass die Menschen mehrheitlich wollen, dass sich Unternehmen weder in die eine noch in die andere Richtung politisch profilieren und für oder gegen eine Gespräche beispielsweise mit der AfD sich äußern sollten. Das heißt, ein Unternehmen hat immer die Schwierigkeit, wenn es diese Entscheidung, diese damalige inzwischen aufgehobene Entscheidung der Familienunternehmen begrüßt hätte, hätte ein Teil der Bevölkerung gesagt, das finden wir aber schrecklich, da wollen wir nicht mehr hingehen. Und wenn sie das Gegenteil gesagt hätte, ein anderer Teil gesagt, das wollen wir nicht. Aber die Mehrheit der Bevölkerung hätte offensichtlich gesagt, bitte macht, was ihr wollt, aber belästigt uns damit nicht. Unternehmen sollten sich in keiner Weise politisch engagieren.
Also das ist eine eher Dilemma-Situation, wo man nicht so viel zu gewinnen kann. Wirklich hausgemachter Streit war das zweite Beispiel für mich, wo Frau Baas auf dem Arbeitgebertag sich Lacher erst einfängt. So ironische Lacher waren das ja, weil sie behauptet hatte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass, naja, es ja eigentlich für die Rente dann gar keine Zuschüsse gibt, wobei das natürlich totaler Quatsch ist. Also, und dann es im Nachgang richtig zur Sache ging, ne?
Ja, sie hat quasi diese Verlängerung der Haltelinien damit den Arbeitgebern, die dort versammelt waren, schmackhaft machen wollen, dass sie gesagt hat, naja, das geht ja gar nicht aus den Beiträgen, sondern dafür habe ich gesorgt, sondern das geht aus dem allgemeinen Steueraufkommen, also nicht schlimm für die Beitragszahler. Und da haben die Anwesenden ein wenig gegluckst. Ich hatte diese Veranstaltung beobachtet und dann hat sie relativ empört reagiert. Sie wüsste gar nicht, was es dabei zu lachen gibt und dann hat sie den Faden verloren. Und dann, das fand ich eigentlich die schlimmste Sache daran, hat der SPD-Generalsekretär ein oder zwei Tage später erklärt, Herr Mirsch, wir sind uns ja wohl alle einig darüber, es geht gar nicht, dass eine Ministerin ausgelacht wird. Also erstens war es kein lautes Auslachen, sondern es war ein Glucksen, mit dem die Anwesenden erklären wollten, dass sie mit dieser Position von Baas nicht so ganz konform gehen. Aber zweitens, wo sind wir denn, dass Ministerinnen oder Minister nicht mehr ausgelacht werden dürfen? Natürlich dürfen sie, wie jeder von uns, ausgelacht werden. Ob das dann immer guter Stil ist, ist eine andere Frage. Aber von dürfen im Zusammenhang mit Lachen über eine Aussage eines Politikers, na, das ist eine wirklich alberne Argumentation gewesen.
Dann noch die Maßanzüge. Also ich meine, das sind ja jetzt nicht Menschen, die von ihren Beschäftigten aussaugen und sich von dem Geld, was ihre Beschäftigten nicht kriegen, Maßanzüge kaufen, sondern die allermeisten schaffen ja nur mal Arbeitsplätze, ne? Und machen auch Dinge. So, also das war schon heftig, oder?
Ja, und das war ja dann quasi die nächste Runde, wo sie vor den Jusos gesagt hat und nochmal an diesen Vorfall erinnert hat und gesagt hat, als sie da beim Arbeitgebertag ausgelacht worden sei oder als es diese Reaktion gab, da angesichts dieser Herren in Maßanzügen, da hätte sie begriffen, wer der wirkliche Gegner ist. Und das klingt natürlich etwas sehr klassenkämpferisch. So etwas sollte sich eine Ministerin, die ja auch für Arbeitsplätze eigentlich zuständig sein sollte und sich zuständig fühlen sollte, wirklich nicht äußern, sondern sie kann ja sagen, sie fand die Reaktion nicht angemessen, aber zu sagen, jetzt erkenne ich doch, wen wir da vor uns haben, wen wir als Gegner haben, ja, das ist schon denkwürdig.
Merken wir an solchen Beispielen, dass man Energie reinsteckt für Scharmützel in Nebenkriegsschauplätzen. Jetzt könnte ich die Stadtbilddebatte auch nehmen oder ein paar andere Beispiele. Ob einige noch nicht kapiert haben, dass es uns vielleicht doch nicht zu gut geht. Also was hier eigentlich wirklich für die Unternehmen, für die Arbeitsplätze, für den Standort auf dem Spiel steht. Ich will ja nichts schlechter reden, als es ist. Ich glaube auch, ich bin auch Optimist, aber auch das Thema Rente und die Diskussion drumherum haben einige noch nicht kapiert, was die Stunde geschlagen hat, so Ende 25.
Ja, ich glaube, es gibt zu viele Politiker, die denken tatsächlich weiterhin nur bis zur nächsten Wahl und die überlegen dann, wen von den Rentnern und angehenden Rentnern und wir haben mehr alte als junge Wähler in der Bevölkerung, wer dann möglicherweise Zustimmung signalisieren wird und wen das erfreuen wird, wer dann beim nächsten Mal das Kreuz an der entsprechenden Stelle macht. Es wird noch zu wenig darüber diskutiert und nachgedacht, was in der langen Linie es bedeutet, wenn man jetzt beispielsweise die Renten so überfrachtet und eben nicht wirklich schon Vorsorge für die nachkommenden Generationen schafft. Und darum verstehe ich, wenn die Jungen insbesondere in der Unionsfraktion, aber tendenziell ja auch in der SPD-Fraktion gegen so etwas meutern und wenn dann ein Teil der jungen Generation, gerade wenn es erfolgreiche angehende Akademiker oder schon abgeschlossene Akademiker sind oder Leute, die nicht in die Verwaltung wollen, sondern ins Unternehmertum gehen wollen, die den elterlichen Betrieb übernehmen wollen oder die ein eigenes Start-up gründen wollen, dass von denen inzwischen viele darüber nachdenken, das lieber im Ausland zu machen. Ich hoffe, das tun dann nicht alle, die darüber nachdenken, aber die Zahl derjenigen, die darüber nachdenken, ist ja eindeutig in den letzten Jahren gewachsen und nimmt auch im Moment zu, nicht? Und an so etwas muss man eben auch denken und eben nicht in erster Linie an die nächste Wahl.
Absolut. Und naja, irgendwer muss die Rente finanzieren, womit wir beim Arbeitsmarkt sind. Ich finde, der hat sich 2025 auch skurril spektakulär entwickelt, so irgendwie. Also, das ist, irgendwie haben wir dieses demografische Ding, wo klar ist, wir haben immer mehr, die in Rente gehen und immer weniger, die nachkommen. Eigentlich ein Arbeitnehmermarkt, sagt man so schön, fühlt sich im Moment für ganz viele aber gar nicht so an. Und damit meinen wir nicht nur die, die in Unternehmen arbeiten, die kürzen müssen. Davon gibt es 2015 gab es auch einige Maßnahmen, heftige, sondern teilweise auch Studierende, die natürlich nicht mit KI gerechnet haben bei der Wahl ihres Studiums, mit dieser KI, wie sie heute ist, und plötzlich merken, so für 130.000 Einstiegsgehalt beim Wirtschaftsprüfer, das klappt gerade nicht. Also wir haben eine Riesenkohorte, die da nicht unterkommt. Also total widersprüchlicher, skurriler Arbeitsmarkt im Moment, oder?
Ja, ich glaube, weltweit ordnet sich dieser Arbeitsmarkt im Moment neu. Wir hatten auch bei den Unternehmern zunächst einmal teilweise illusorische Vorstellungen, was KI alles erreichen kann. Es wird inzwischen in vielen, auch in mittelständischen Betrieben, ja laut Umfragen eingesetzt, aber in ganz vielen Betrieben im Moment noch eher so in dieser Phase von Pilotprojekten und mal probieren und mal schauen, aber noch nicht wirklich in der Praxis. Ich glaube, in der Praxis sind ChatGPT und andere Large Language Models noch nicht angelangt, weil man auch gemerkt hat, dass sie in vielen Bereichen, sagen wir mal, Kunden anzusprechen, mit Kunden Liefertermine zu vereinbaren, da funktionieren sie noch nicht so, wie sie sollten. Und darum wird, glaube ich, in vielen Betrieben ChatGPT und werden andere Large Language Models eingesetzt, um, sagen wir mal, Briefe vorzuformulieren, wo man dann noch die entsprechenden Daten nur einsetzen muss. Aber dass ChatGPT und andere Modelle wirklich schon Absprachen treffen mit Kunden und damit eine Person völlig entbehrlich machen, einen Menschen völlig entbehrlich machen, das ist bisher nicht der Fall. Und darum glaube ich, sind wir im Moment noch immer in dieser Findungsphase, was bringt uns künstliche Intelligenz am Schluss und ich bin sicher, die Auswirkungen auch auf den Arbeitsmarkt werden noch enorm sein in den nächsten Jahren, aber sie sind im Moment noch nicht so, wie man das sehr früh erwartet hat, weil man gedacht hat, diese Revolution, die ist nicht zu stoppen und jeden Monat gibt es quasi Neuerungen in einem Sinne, die weitere Arbeitsplätze und Branchen gewissermaßen überflüssig machen. So schnell geht es dann doch nicht. Und das ist auch, zum gewissen Teil auch vielleicht beruhigend.
Das kann man so sehen auf jeden Fall. Ich glaube auch, wir sprechen tendenziell bei KI zu oft über das, was wir im Büroleben so damit machen oder im Privaten. Und die Produktionshalle lassen wir ein bisschen außen vor, weil das noch nicht die Domäne der Amis ist mit ihren ganzen Tools, sondern die Chinesen, die sind da cleverer. So, das kriegt man gar nicht so mit, aber die denken viel drüber nach, wie sie natürlich KI in Verbindung auch mit Robotik da einsetzen. Und ich glaube, hier liegt für Deutschland 26 eine große Chance. Wir hatten eine Automatica, da ging es genau darum, Mitte des Jahres. Messe München auch mitgesprochen, hier im Podcast auch. Und das ist schon Epochenwandel, dass auch KMU jetzt eben diese KI-gesteuerten Roboter viel leichter einsetzen können. Das macht Hoffnung, finde ich, für den
Das macht
Standort.
Hoffnung, aber das erfordert auch wiederum von der Politik, dass man den Unternehmen an der Stelle mehr Freiraum gibt. Das heißt, in Amerika und dann in China gibt es ein Wettrennen, wer am schnellsten KI entwickelt. Und bei uns gibt es ein Wettrennen, wer die schönsten Regularien und Gesetze schafft, um das zu beaufsichtigen. Nicht? Und da sind wir haben immer so diese Angst, diese Risiko-Awareness und da sind wir einfach auf einem langsameren Pfad, als es die beiden großen Weltmächte im Moment sind.
Regulatorik, das Stichwort nehme ich direkt auf. Glaubst du, wir werden in einigen Jahren mal sagen, oh, 2025 war der Wendepunkt hin zu weniger Bürokratie? Also ich mache mal ein paar Hoffnungswerte. Omnibus von der EU, Frau von der Leyen und ihre ganzen Truppen haben es eingesehen, dass Lieferkettengesetz und viele andere Dinge da ein bisschen zu viel und daneben konstruiert waren und geht runter. Das ist erstmal schmerzhaft, aber auf lange Sicht vielleicht gut. Wir haben in Deutschland Herr Wildberger große erste Impulse, wie bewertest du das? Könnte es wirklich sein, dass wir sagen, endlich Mitte dieses Jahrzehnts kriegen wir weniger Bürokratie nochmal hin? Es dauert nur ein bisschen.
Ich glaube, die Richtung ist jetzt eingeschlagen, dass man weniger Bürokratie haben möchte. Man sieht einfach anhand der Situation der Unternehmen in Europa und speziell auch in Deutschland, dass wir zu viel Bürokratie zum Teil auf Bundesebene, zum Teil auf europäischer Ebene haben. Und da muss unbedingt etwas runter. Das Problem ist, dass dann immer, sobald man diskutiert, dieses oder jenes Gesetz abzuschaffen, man sieht es ja beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, dass dann sofort wieder einige kommen, die sagen, aber das hat die und die dramatischen Folgen für Kinderarbeit, für Ökologie, für andere Bereiche in Entwicklungs- oder Schwellenländern. Und an der Stelle müssen wir einfach ehrlicher werden. Wir müssen sagen, ja, deutsche Unternehmer, deutsche Mittelständler sind nicht dafür geschaffen worden, um dafür zu sorgen, dass in irgendwelchen Schwellenländern oder Entwicklungsländern die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die höhere Schulen besuchen, sich vergrößert oder dass dort die Umwelt gerettet wird. So etwas ist Aufgabe von staatlichen Akteuren. Aber die vornehmste Pflicht von Unternehmen ist zunächst einmal Profit zu machen und Geld zu verdienen, um eben Arbeitsplätze zu sichern oder zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. Ich glaube, wir müssen den ganzen Wirtschaftsprozess in vielen Bereichen entideologisieren und sagen, was ist denn nun Wirtschaft im Kern? Im Kern ist Wirtschaft produzieren, Mehrwert schaffen und dadurch Arbeitsplätze herstellen. Und das ist, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten diese Urbotschaft, diese Kernbotschaft, auch von Ludwig Erhard zu sehr in den Hintergrund getreten.
Das ist, glaube ich, gut. Entschuldigung, das muss ich nachher kurz schneiden. Oh, nicht erschrecken. Gut gesagt, wie ich finde, da kann man nur zustimmen. Wie gehst du aus diesem Jahr jetzt raus? Was macht dir Mut für 2026, wenn wir mal ein bisschen nach vorne schauen zum Schluss noch?
Ja, es ist fast schwierig zu sagen, es sind einzelne Punkte, die mir Mut machen. Ich glaube, dass man in der Politik in Deutschland angefangen hat, bestimmte große Themen wie zum Beispiel Migrationspolitik und da eben den Bereich der ungesteuerten Migration stärker in den Griff zu bekommen. Da gibt es auch einen, würde ich sagen, den größten Konsens zwischen Union und SPD. Und wenn man das in den Griff bekommt, diese ungesteuerte, illegale Immigration zu zügeln, dann hat man auch größere Möglichkeiten, die legale Migration, die Arbeitskräftemigration zu verstärken und das in festere Formen zu gießen. Ich glaube, beim Thema Entlastung der Wirtschaft hat der Lernprozess stattgefunden, dass man da mehr für Wirtschaft und weniger für Bürokratie endlich tun muss. Ich sehe noch nicht, dass es wirklich sehr schnelle Früchte trägt. Auf der internationalen Ebene habe ich den Eindruck, dass wir noch lange mit Donald Trump und seiner Zollpolitik insbesondere kämpfen müssen. Er ist weiterhin überzeugt, dass durch seine massiven Zollerhöhungen in Amerika ein Golden Age, ein goldenes Zeitalter beginnt und dass jetzt Toyota, und da nennt er auch ausdrücklich, das war jetzt gerade vor 3 Tagen oder 4 Tagen, hat er eine Weihnachtsadresse, eine Weihnachtsrede in New York gehalten. Ja, und da sagt er, ich sehe Toyota, die werden hier Hunderttausende Arbeitsplätze schaffen. Und ich sehe Deutschland und andere Länder, die hierher kommen werden und Fabriken hier hinbauen werden, um den Zöllen zu entgehen. Also da wird er uns noch viel drangsalieren und am Schluss, glaube ich, wird es unsere Wirtschaft beschädigen, aber auch der amerikanischen Wirtschaft nicht nutzen. Die Inflation ist dort immer noch zu hoch. Die Fed hat jetzt gerade mal vor 3, 4 Tagen, 5 Tagen den Leitzins leicht um 0,25 Prozentpunkte reduziert, um die wirtschaftliche Aktivität anzukurbeln. Die Inflation bedrückt die Menschen weiterhin. Auch deswegen sind die Umfragewerte von Donald Trump in seinem Land schlecht. Und darum, genau darum, bemüht er sich um solche Positivbotschaften und das Versprechen, dass im nächsten Jahr wirklich das goldene Zeitalter für Amerika kommen wird. Aber das alles verunsichert natürlich. Jetzt wird noch über Beihilfen für die Pharma in den USA in Milliardenhöhe gesprochen. Aber das alles belastet natürlich den Welthandel und darunter leidet am Schluss auch der amerikanische Konsument und der amerikanische Staat. Und darum glaube ich, wir müssen uns darauf einstellen, dass das nächste Jahr noch für alle in Politik und vor allen Dingen in der Wirtschaft, im Unternehmertum ausgesprochen hart und schwierig wird.
Ansgar, vielen, vielen Dank. Wir hätten noch, glaube ich, eine Stunde länger sprechen können. Wir haben uns ungefähr gesagt, wir versuchen es in 20 Minuten, das Wesentliche. Ukraine, Rüstung haben wir jetzt natürlich noch gar nicht alles anschneiden können, aber das ist beim Jahresrückblick so. Der hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Da musst du
Ansgar,
mich
vielen
wieder
Dank.
einladen. Da musst du mich wieder einladen.
Das werde ich tun, auf jeden Fall. Okay, danke dir.
Thorsten, danke dir und allen Zuhörern einen guten Jahresausklang.
Da stimme ich natürlich zu. Alles Gute Ihnen. Wir hören uns am 2. Januar wieder. Ich wünsche Ihnen wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast.